dieser Welt bewirken willst und erreichen willst, dass du so teilnehmen lässt, an deiner Art zu leben und zu beten. Danke, dass du uns teilnehmen lässt an deiner Sehnsucht für das Heil der Welt. Danke, Herr. Wir wollen uns auf das Vaterunser einlassen, Herr, weil wir uns ganz auf dich eingelassen haben. Amen. Bitte nehmt ihr Platz. Ja, liebe Schwestern und Brüder, ich versuche jetzt ein ganz kurzer Rückblick wieder zu machen auf die letzten Vorträge, damit wir uns das was immer verinnerlichen, ja, immer wieder in uns neue Kraft bekommen lassen, uns einfach wieder erinnern, ja. Aber es ist gut, wenn ihr mitschreibt und tagsüber immer wieder dran denkt. Wir haben ja gesagt, das Vaterunser ist das Gebet Jesu, wo er seine ganze tiefe Anliegen für diese Welt bringt. Es ist ein sehr kurzes Gebet, ein Gebet, das ohne Umschweifen zur Sache kommt. Es ist kein Plappern. Manchmal wird es allerdings für uns ein Plappern, auch das Vaterunser. Aber es ist kein Plappern, wenn wir es in der Gesinnung, in der Sehnsucht Jesu beten. Das Vaterunser ist ein reines Bittgebet. Es ist kein Lobpreisgebet auf den ersten Blick, sondern es ist ein reines Bittgebet. Und wir haben uns gefragt, warum hat Jesus seinen Jüngern kein Lobpreisgebet gelehrt? So wie zum Beispiel das hier an der Wand jetzt steht. Das ja zu den Juden irgendwo gehörte, immer der Lobpreis. Und wir sind dann dazu gekommen, ja, der Grund ist die bedrängende Not des Gottesvolkes. Das Vaterunser ist ein ganz großer Schrei, dass Gott eingreifen möge und das Reich Gottes gebaut wird. Dann haben wir auch auf diese Form geachtet, dass die Formulierung, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dass es eigentlich im Deutschen komisch ist. Ja, warum? Wer sagt schon, geputzt werde die Treppe, die Sauberkeit komme? Da fehlt nämlich der Handlungsträger. Der Handlungsträger bleibt offen. Wer soll da handeln? Wer? Und wir haben dann gesagt, Gott selber. Es geht im Vaterunser wirklich um ein neues Miteinander von Gott und Mensch. Ein neues, ganz tiefes Miteinander Gott-Mensch. Wie diese jungen Menschen etwas durch die Stadt tragen, durch Berlin, das war der Jesusmarsch in Berlin, wo ich dabei war, da tragen sie dieses große Transparent mit. Aber vorher sind sie selber von Gott angesprochen worden. Sie tun das, warum? Weil sie von Gott berührt worden sind. Sie geben Antwort darauf und tragen es in die Welt. Wer ist der Hauptakteur? Gott. Gott ist der, der das... Entschuldigung, jetzt bin auf die Tasten hier gekommen. Jetzt ist es wieder rausgegangen. Entschuldigung. Ja, wir sind wieder hola. Jesus lässt sich, er handelt in uns, er ist der Hauptakteur und wir dürfen dann für ihn wirken. Jesus lässt uns wirklich teilhaben an seinem Wollen, was er erreichen will, das will er uns nahebringen im Vaterunser. Ja, und dann haben wir gesagt, im Vaterunser werden Gottes Wünsche die Wünsche der Jünger. Den Jüngern geht es um die Sorgen Gottes und macht diese Sorgen zu den eigenen. Das, was Gott will, das wird jetzt plötzlich auch zu meinem Anliegen. Und das entspricht den Worten Jesu, das können wir nochmal gemeinsam sprechen. Euch aber, wisst ihr, wir machen uns viel zu viel Sorgen. Und es soll uns eigentlich um das Reich Gottes gehen. Und dann werden wir merken, dass vieles, vieles in unserem Leben viel einfacher geht. Viel einfacher. Ein Beispiel darf ich euch dazu zu erzählen. Ich war ja Pfarrer doch einer großen Gemeinde in Augsburg. Und als ich da 1989 Pfarrer wurde, da war ich 15 Jahre lang, da wusste ich nicht, was mir bevorsteht. Ich habe gedacht, eine super Gemeinde da in den, so im Naherholungsgebiet von Augsburg, super schöne Gemeinde mit schönen Wohngebieten, Kuhsee, dann die Olympiastrecke Kanu, gell? Der letzte Olympiasieger im Kanu war bei uns Ministrant. Und dann habe ich gedacht, na, das wird super. Und jetzt komme ich da hin. Ich liege da im Bett und stelle fest, mein Bett ist völlig nass. Dann habe ich gedacht, also so triele dusche ich ja auch nicht. Gell? Und da schaue ich hoch, da war an der Decke ein gelber Rand. Da wusste ich, es regnet rein. Jetzt begann da, dass ich alles sanieren musste. Und dann habe ich gesagt, also lieber Gott, so war das eigentlich nicht abgemacht. Gell? Ich wollte hierher gehen und was tun für dein Reich und evangelisieren. Und jetzt soll ich bauen. Jetzt soll ich sanieren und bauen und so weiter. Also nee. Aber auf der anderen Seite habe ich gesagt, ich bin jetzt der Pfarrer hier. Ich muss auch dafür sorgen, dass die Infrastruktur stimmt. Ich muss für diese Gebäude und für das Gemeindezentrum, für den Kindergarten und Sozialstation, wir haben noch eine große Diözesansporthalle dabei gehabt, ja. Also muss ich Verantwortung tragen, ja. Was mache ich? Pah. Und dann, als Pfarrer hat man am Anfang immer ein bisschen mehr Zeit, warum? Man schaut mehr, was läuft alles. Und dann bin ich nachmittags nur ab und zu mal so in der Mittagszeit spazieren gegangen im Wald. Und auf dem Rückweg bin ich an einer Bäckerei vorbeigekommen und habe gedacht, jetzt trinkst du noch einen Kaffee und echt ist ein Butterbrezel. Habe ich gemacht. Und dann sehe ich da die rettende Bekanntmachung. Lotto, Jackpot, 2 Millionen. 2 Millionen. Und da habe ich gesagt, Jesus, jetzt pass mal auf. Ich spiele jetzt Lotto, gewinne 2 Millionen, dann können die bauen, solange sie wollen. Und ich evangelisiere und arbeite für dein Reich. Einverstanden? Und dann habe ich angefangen. 3. Also wenn, dann bitte fromm. Das Spiel. 3. Heilige Dreifaltigkeit. Gell? 7 Sakramente. 10 Gebote. Und natürlich, ich war Pfarrer von der 12-Apostel-Gemeinde. 12. War ganz stolz, jetzt die nächste Zahl. Aber ich kam gar nicht so weit. Plötzlich höre ich in meinem Herzen die Stimme. Wolfgang, sag mal, hast du das nötig? Ich sorge doch für dich. Und dann habe ich gesagt, okay, Herr. Hab zerrissen, der Papierkorb ist gesagt, okay. Und dann kam aber ein guter Nachsatz von ihm. Fürs Erste bekommst du 500.000 D-Mark. Und dann habe ich gesagt, Herr, das ist ein Wort. Ich bin heim. In der nächsten Woche kam vom Ort von der bischöflichen Finanzkammer der Chef persönlich. Inzwischen waren eben die Kostenvoranschläge da. Ich habe gedacht, mit 150, zuerst Pfarrhaus sanieren, neues Dach. Die Bäder waren kaputt, es war wirklich runtergekommen. Kostenveranschlag um die 450.000 D-Mark. Und die Pfarrei, obwohl sehr viele Reiche drin wohnten, war sie trotzdem nicht so reich. Und was war? Die Herren sagten, Pater Held, machen Sie sich keine Sorgen, das übernehmen wir. Sie zahlen, Sie übernehmen 10% als kreditloses Darlehen, da zahlen Sie so viel zurück, wie Sie wollen. Wenn Sie die Hälfte zurückbezahlt haben, also 20.000 D-Mark, dann kriegen Sie die restliche auch geschenkt. Ja, das heißt, der Herr hat schon mal den Großteil seiner Versprechen eingelöst. Aber es waren noch nicht ganz 500.000, gell? Kommt plötzlich ein Anruf vom Ordinariat, das wird heute wahrscheinlich nicht mehr kommen, aufgrund der Finanzproblematik. Oh, Pater Held, ich habe noch 30.000 Mark im Haushalt übrig. Ich habe gedacht, die kriegen Sie. Können Sie damit was anfangen? Natürlich, da können wir dann das Pfarrbüro neu einrichten. Schaut, der Herr hat gesagt, ich habe nie finanzielle Sorgen gehabt. Ich habe 4 Millionen ungefähr verbaut in den Jahren. Ich musste der Kindergarten für über 2 Millionen sanieren und erweitern, das Pfarrheim erneuern, Kostenpunkt insgesamt und die 4 Millionen. Und habe die Pfarrei schuldenfrei verlassen. Der größte Gag war ja das, im Kindergarten hatten wir, also die Pfarrei, wir hatten am Schluss noch 38.000 Mark Schulden. Das war nicht mehr viel, ja? Von 2 Millionen. Und eines Tages bekam ich einen Brief von der Stadt Augsburg, eine Nachbezuschussung. Dann habe ich gedacht, das kann doch gar nicht sein. Das ist sicherlich für den evangelischen Pfarrer nebenan. Der baut nämlich zurzeit seinen Kindergarten neu und fragt ständig, wie ich das gemacht habe. Ja, also, dann habe ich gedacht, ich lege es mal der Sekretärin hin und die sagt dann zu mir, Pater Held, das stimmt, wir bekommen noch so und so viel als Nachbezuschussung für den Hort. Rate mal, wie viel wir bekommen haben. Bitte? Also ich habe Gott immer als großzügig erlebt. Ja? Wie viel? 99.000. Jetzt habe ich nur was übrig gehabt. Ja gut, wir haben auch viel reingeputtert. Aber wisst ihr warum? Dann haben wir noch Ding gebaut, dann haben wir dafür noch eine Toilette saniert, die wir nicht sanieren konnten. Wir haben neue Möbel angeschafft für den Kindergarten und am Schluss hatten wir noch 20.000 Mark übrig und die haben sie heute noch als Rücklage. Wisst ihr, uns muss es um das Reich Gottes gehen. Ja. Wenn ihr in eurer Familie wirklich euch ganz hineinstellt in das, was Gott will, dann werdet ihr merken, Gott wird euch auch geben, was er braucht. Gell? Uns muss es um das Reich Gottes gehen. Konkret in der Familie. Klar, nicht aufdringlich, sondern, was haben wir in diesen Tagen gelernt? Gott zulassen wollen. Herr, tust du. Ja, wir sind wirklich ganz in der Hand Gottes und Gott selber will uns handeln. Gott ist unser Vater. Gebet ist immer eine eine ganz lebendige Beziehung. Und wir haben gesagt, unser Glaube ist nicht irgendeine Religion. Christentum ist nicht eine Religion, sondern ist Gottes Volk, ist Familie Gottes. Was ganz anders, gell? Religere heißt zwar Religion, Religie Rückbindung, Anbindung, ja? Aber wir sind Familie Gottes. Gott ist uns Abba, lieber Vater. Abba, wir haben das kurz gehört, Abba ist tief bezeugt. Abba ist tief bezeugt, und zwar durch Römer 4, denn wir haben den Gott, den Geist empfangen. Oh, das lesen wir gemeinsam. Denn alle... euch zu Sklaven macht, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht. Den Geist, in dem wir rufen, Abba, Vater. Wir haben den Geist empfangen. Merkt euch das, gell? Erinnert euch nochmal, schon an den Vortrag gestern. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Söhnen macht, indem wir sagen, Abba, lieber Vater. Und wir wissen, das griechische Vaterunser beginnt nicht mit Abba, sondern mit Patros. Also Patros, Vater. Woher wissen wir, dass Abba heißt? Eben durch Römerbrief und auch durch den Galaterbrief. Durch den Galaterbrief. Auch da verwendet nämlich Jesus in seinem griechischen Brief das aramäische Wort Abba und nicht das griechische Patros. Erst als zweites, gell? Also Abba, das ist wirklich der Vater. Gott wird uns Vater und zeigt, wir leben in einer ganz neuen Gottesbeziehung. Wir leben in einem Familienverhältnis zu Gott. Gott, unser Glaube ist ein ganz persönliches, familiäres Verhältnis zu Gott. Schaut, hier erleben wir so viele Familien, gell? Ja, das ist alles Vorbild für unseren Glauben. Wie gehen eure Kinder mit euch um, mit den Vätern? Ganz zärtlich, aber manchmal auch ganz schön unverschämt, gell? Und lassen einen nicht in Ruhe. Ja. Und lassen einen nicht in Ruhe. Und wie gehen mit mir, mit Gott um? Ich wäre glücklich, wenn ihr so mit ihm umgehen würdet. Bisschen aufdringlich, aber mit lieb, gell? Du bist mein Vater, wo soll ich sonst hingehen? Ja. Bitte?
Schreien.
Ja, so, genau. Jesus hat zum Vater geschrien. Ja. Jesus hat zum Vater geschrien. Einen lebendigen. Als Pfarrer. Also meine erste Zeit, wo ich Pfarrer war, die war gar nicht leicht, ja. Mein Vorgänger wurde gegangen und ich soll dann die Gemeinde einigermaßen wieder zusammenkriegen. Also es war nicht einfach. Und ich saß da, mein lieber Gott. Und dann habe ich Mose, Exodus gelesen. Und da ist mir eines aufgefallen. Da liest man von Mose, dem fällt eines auf. Du, Herr, mir fällt auf, immer wenn etwas klappt im Volk, sagst du mein Volk. Und wenn es nicht klappt, sagst du dein Volk. Ich möchte dich aufmerksam machen, dass es dein Volk ist. Ja, und das habe ich dir auch gesagt. Herr, ist es meine Gemeinde oder deine Gemeinde? Es ist deine Gemeinde. Ja, und das habe ich bewusst immer wieder gesagt. Und da gehen wir es viel besser. Ja, ihr dürft auch sagen, Herr, ist es deine Familie oder meine Familie? Es ist deine. Und ich darf für sie da sein. Ja, wir haben wirklich diese Gnade, dass Gott uns helfen will. Er ist unser Vater. Er ist der Herr der Kirche. Wir sind sein Volk. Nicht ich bin, ihr seid nicht mein Volk, sondern nicht die Volk vom Pfarrer Ludwig, ja, sondern Gottes Volk. Und wir sind Hirten, bestellt von ihm. Aber ich kann nur das machen, was er will. Und ich will nur das machen, was er will. Ja, nicht mehr. Aber das reicht auch. Versteht ihr? Also, Gottes Volk, wir sind Gottes Volk. Und jetzt, wir haben jetzt schon gehört, wer ist der Haupthandelnde? Wen sollen wir zulassen? Gott. Oh, ich bin schon wirklich kriblierisch, gell? Ein Nervensäge. Immer selber sagen, wie die Eltern, gell? Immer selber sagen. Wer ist der Haupthandel in unserem Leben? Gott, Gott, du, wenn du nicht machst, dann bin ich ganz schön im Leerlauf, gell? Herr, und ich will, dass du selber was tust. Leute, ich mache sehr viel Seelsorge. Und die Not, was die Menschen erleben, die geht mir manchmal nicht nur bis zur Nase, sondern drüber. Und ich bin fix und fertig. Und manchmal denke ich, lieber Gott, lass kein Telefon mehr läuten. Mir reicht's. Denn wie Menschen heute teilweise ihr Leben fertig machen, und wie Familien ihr Leben gegenseitig fertig machen, also das geht einem in den Magen. Und dann fällt mir immer auf, Herr Wolfgang, du willst es allein machen. Wer ist der eigentliche Seelsorger? Gott, du bist nur Werkzeug. Ja, ich soll Mitgefühl haben mit den Menschen. Aber der wirklich hilft, ist er. Er muss es tun durch mich. Und immer wenn ich diesen Glaubensschritt tue, geht's. Dann kann ich wieder Menschen haben. Dann kann ich zuhören und sagen, Jesus, es sind deine Kinder, die kommen. Es sind deine Kinder, die du auf die Weide führen willst, die du versorgen willst. Wir kommen gleich nachher dazu. Biblisch, immer aus der Bibel herausdenken. Wisst ihr, die Bibel ist kein Buch nur zum Lesen. Dieses Buch will zu mir sprechen und ich soll es verwenden. Ja, wir kommen nachher noch dazu. Wir haben einen lebendigen Gott. Wie ich vorher gesagt habe, bei den Kindern mit dem Handy, gell? Er schläft nicht, er wacht auch über uns, gell? Wir haben dann gesagt, Ezechiel 36, geheiligt werde dein Name. Also Gott, wir haben gesagt, wer heiligt sein Gottes Name? Wer heiligt Gottes Name? Er selber. Er selber heiligt seinen Namen. Er tut's. Und wir haben dazu Ezechiel 36 gelesen. Amleck. Da heißt es, also sie haben seinen Namen entheiligt. Und dann, die können wir gemeinsam lesen, meinen Großen. Bei den Völkern entweihten Namen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, werde ich wieder heiligen. Und die Völker, Spruch Gottes des Herrn, werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heilig erweise. Er heiligt es, nicht ich. Er heiligt. Ist es Ihnen recht, wenn ich so wiederhole? Ja, dass Sie sich nicht langweilig fühlen, ja. Aber ich denke mir, wir brauchen immer wieder diese Verinnerlichung, gell? Dass es lebendig wird. Es geht mir nämlich genauso, gell? Jetzt. Was tut Gott, um seinen Namen zu heiligen? Wir haben 1, 2, 3, 4 Punkte. Der erste Punkt ist, was tut Gott, um seinen Namen zu heiligen? Lesen wir das? Das heißt, Gott sammelt sein Volk. Gott sammelt seine Kirche. So viele sagen heute, für was brauchen wir Kirche? Ich kann allein an Gott glauben. Das stimmt eben nicht. Gott sammelt sich eine Familie. Zum Heil, zu unserem Heil gehört, dass wir Glieder der Kirche sind. Glieder des Volkes Gottes. Das ist, dass Gott seinen Namen heiligt. Wenn ich nicht Glied der Kirche sein will, dann kann Gott seinen Namen nicht in mir heiligen. Dass Gott seine Kirche sammelt, ist die Heiligung seines Namens. Augenblick, ich muss jetzt wieder suchen. Dann, was tut er weiter, um seinen Namen zu heiligen? Nachdem er die Kirche sammelt, tut er etwas. Ja, wie die Eltern, wenn sie ihre Kinder abends sammelt, müssen sie manchmal erst einmal unter die Dusche stellen. Ja, so muss Gott auch sein Volk, mich, seine Kirche reinigen. Und das tut er mit Liebe, mit großer Liebe. Lesen wir es mal. Ja, schaut, und da ist ganz wichtig, also wer tut das? Gott. Und was ist mein Tun? Dass ich das will und zulasse. Dass ich sage, Herr, ich danke dir, dass du auch mich in deine Kirche berufen hast und ich will dazugehören. Tu an mir, was du dir vorgenommen hast. Bitte, Herr, reinige mich von all meiner Unreinheit. Reinige mich von all meinen Götzen. Reinige mich. Brich in mir die Macht der Sünde. Brich in mir die Macht von einem Denken, was nicht zu deinem Reich gehört. Entmachte das, damit ich wirklich dein Kind bin, deine Tochter bin, dein Sohn bin, dein Schüler bin. Lass mich, Herr, bei dir sein. Ich lobe und preise dich von ganzem Herzen. Wie du das machst, weiß ich nicht, aber tu es. Ja. Schau, die Kinder, die kommen da auch nur grand. Papa, mein Rädli ist kaputt, gell? Das Kind weiß nicht, wie das Rädle ja repariert wird, aber Papa macht's, gell? Aber das Kind schaut gut zu, gell? Und das nächste Mal macht es selber. Auch wir lernen an dem, was Gott tut. Und wir müssen wirklich sagen, Leute, ich sag euch, gerade das zu ersehnen, das ist so wichtig. Ich stelle immer wieder fest, wenn ich vergesse zu beten, Herr, gieß reines Wasser über mich aus, wasch mich rein von all meiner Unreinheit und von all meinen Götzen, die sich bei mir insgeheim immer geheimnisvoll einschleichen. Ja, kaum vergesse ich dich, gewinnt etwas anderes in mir Macht. Herr, besiege in mir Macht der Sünde, die in mir immer wieder durchkommen will. Ja, weil der andere schläft eben nicht. Ja, aber ich weiß, Gott schläft auch nicht. Ich darf immer wieder kommen. Ja. Die Heilige Theresia von Lisieux, die sagt einfach, ach, ich will Kind sein, ich will Kind sein. Warum? Wenn was los ist, rennt zum Papa und zur Mama. Beten wir innig darum, Herr, brich in mir die Macht der Sünde. Wasche mich rein von aller Unreinheit, von all meinen Götzen. Oh, ich lobe und preise dich, Abba. Wie groß bist du, wie heilig bist du, wie gut bist du. Danke für dein Werk, danke für deine Taten, danke, dass du nie aufgibst, dich um uns zu kümmern. Danke. Das Gebet. Gott will was tun, ja? Und ich weiß nicht, wie er es macht, aber er tut's. Ja, und dann geht's weiter. Was tut er weiter? Jetzt kommen wir langsam zu Römer 8, gell? 12, was wir vorher gelesen haben. Ich schenke neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ist nicht schön? Schaut, das ist ja schon eine Vorwegnahme dessen, was in Jesus vollkommen geschieht. Er gibt uns ein neues Herz und legt seinen Geist in uns. Und der Geist ist im Alten Testament immer Ausdruck dafür, dass derjenige, der den Geist empfängt, ein Adoptivsohn Gottes ist. Könige, Priester und Propheten galten als Söhne Gottes. Sie wurden gesalbt. Salbung bedeutet Heiliger Geist. Und sie waren dann Söhne Gottes. Aber in Jesus werden wir alle Söhne Gottes. Gell? In der Taufe wurden wir gesalbt zu Könige, Priester und Propheten mit Chrisam. Und das heißt, wir alle sind Söhne Gottes. Aber in einer viel intensiveren Weise als die Könige, Priester und Propheten im Alten Testament. Weil wir durch Jesus Christus wirklich zu Gott ganz persönlich Abba sagen dürfen. Abba, Vater. Gut. Und nun, der Geist, der befähigt uns. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Wer hilft uns? Wer hilft uns, damit wir die Gebote Gottes erfüllen können? Der Geist Gottes. Und was machen wir? Wir tun immer so, als ob wir es machen, gell?
Und dann ist es Christsein furchtbar anstrengend, gell?
Ja. Furchtbar anstrengend. Ja, Christsein wird zur Anstrengung, wenn wir ihn ohne Gott, wenn wir es ohne Gott tun. Wir haben gehört, es geht bei Jesus im Vater unser ganz stark darum, dass Gott der Handelnde ist und dass Gott der Handelnde sein darf. Wir müssen sagen, ja Herr, wir sind bereit, dass du etwas durch uns tust und ich bereit, dass du es an mir tust. Ich bin bereit, dir zu dienen. Und da kommen wir jetzt weiter dazu. Haben Sie noch dazu Fragen zu diesem Teil? Nicht. Dann kommen wir jetzt, ja, also ganz kurz nochmal, ihr habt gesehen, dass in diesem Ezechiel 36 schon alles entworfen ist, was bei Jesus geschehen ist. Jesus sammelt das neue Volk Gottes aus allen Völkern, nicht nur aus dem Judentum, sondern aus allen Völkern. Deswegen haben wir die Freude und das Glück und die Ehre, dass auch wir, die wir Heiden waren, dazugehören. Das ist ein Geschenk, dass wir zum Volk Gottes gehören dürfen. Dann, Jesus reinigt uns und wäscht uns durch sein heiliges Blut. Ich gieße reines Wasser über euch aus. Durch ihn erhalten wir Anteil an seinem Geist, an Gottes Geist und sind Söhne Gottes. Und schließlich, durch seinen Geist hilft er uns auch, seine Gebote zu erfüllen. Das gilt auch jetzt. Das heißt, die ganze, im Vater unser, geheiligt werde dein Name, beten wir um die Erfüllung all dessen. Dass Gott das heute auch tut. Und wisst ihr, das ist eine Entscheidung, die wir bei jedem Vaterunser sagen. Herr, das will ich. Also, wenn wir beten, geheiligt sei dein Name, dann denken wir, Herr, ja, sammle dein Volk, wasch uns alle rein, heilige uns, befreie uns von allen Götzen, von allen falschen Göttern. Gieß deinen Geist in uns ein. Und lass uns Früchte durch ihn hervorbringen. Früchte des Geistes. Und jetzt kommen wir, dein Reich komme. Dein Reich komme. Geheiligt werde dein Name, das darf ich noch sagen, ist die zentralste Bitte vom ganzen Vater unser. Und alle andere Bitten kommen im Geheiligt werde dein Name vor. Nun, dein Reich komme. Das hat den Hintergrund Daniel 7. Daniel Kapitel 7. Daniel hat dort eine Vision. Eine Vision, die erschreckend ist, furchtsam ist, aber dann, die dann einmündet in das befreiende Reich, das kommen soll. Und jetzt dürfen wir miteinander diese Vision lesen, den ersten Teil. Wenn Sie wollen, können wir es gemeinsam lesen. Im ersten Jahr Belshazzars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum. Auf seinem Lager hatte er eine Vision. Er schrieb den Traum auf und sein Bericht hat folgenden Inhalt. Ich hatte während der Nacht eine Vision. Die vier Winde des Himmels wühlten das große Meer auf. Dann stiegen sie aus dem Meer vier große Tiere herauf. Jedes hat eine andere Gestalt. Nun, Daniel hat eine Vision. Die vier Winde des Himmels bezeichnen die vier Himmelsrichtungen. Und damit meint er, das, was da geschieht, ist nicht irgendwie nur eine regionale Sache, sondern eine weltgeschichtliche Sache, ein Weltereignis, was in dieser Welt angeht, ja, was den Kosmos angeht. Es ist ein universales Ereignis, was wir jetzt, was er sieht und was er wahrnimmt. Und dann lesen wir weiter. Das erste. Diese vier Tiere und hier der Löwe stellen also Weltreiche dar, die im in der Geschichte des Volkes Israel wahrlich verheerende, unmenschliche, zerstörerische Züge hatten. Diese Weltreiche, sie kamen, das haben wir vorher gehört, aus dem Meer. Und Meer war immer ein Sinnbild für Chaos und auch für Sitz des Bösen, Sitz des Unmenschlichen, auch der Dämonen. Aus diesem Meer kamen diese vier Reiche und dieses Reich, das als Löwe dargestellt ist, das zerstörerisch ist, das war das Reich der Babylonier. Das war Israel, wurde auch ins Exil geführt, der Tempel zerstört. Das heißt, alles Heilige wurde ihnen genommen. Unmenschlichkeit. Und das nächste Reich, dann erschien ein zweites Tier. Ja, das ist das Reich der Meder. Und die Rippen, die bezeichnen die drei Reiche, die sie auch besiegt und versklavt haben. Auch Israel. Und dieses Reich, auch das verging. Und danach, jetzt lesen wir das andere weiter, das andere ist der Panther, das Reich des Panthers ist das Perserreich, also ein hellenistisches Reich, das sich mit einer ganz großen Geschwindigkeit und Durchschlagekraft durchgesetzt hat. Die Adlerflügel sind wie diese Gewalt, die kommt mit einer ungeheuren Geschwindigkeit, nimmt das Reich des Alexanders die damalige Welt in Besitz. Ein mächtiger König, der herrscht und unterdrückt und versklavt und vor allem hellenisiert, beginnt zu hellenisieren. Jetzt können wir es lesen. Danach. Ja, dieses machtvolle Reich wurde dann abgelöst von einem weiteren Reich. Und zwar hier Daniel 7, Vers 7, folgende. Da überschlägt sich der Eindruck von Daniel. Er findet kaum Worte mehr, was da über das Volk reinkam. Was war das Schlimme? Es war auch ein hellenistisches Reich, das Reich der Syrer, der Seleukiden, ein Nachfolgestaat des Alexanders. 10 Könige herrschten dort und die sind dargestellt mit den 10 Hörnern. Und daraus wuchs ein kleines Horn. Das war Antiochus der Vierte. Und das war das Schlimmste von allen. Warum? Weil er nämlich das Judentum mehr oder weniger verbot. Er riss den Tempel nieder und baute dort einen Zeus-Tempel auf dem Tempelberg in Jerusalem. Er verbot den Kult. Der Sabbat wurde verboten. Der Sabbat durfte nicht gehalten werden. Er baute in Jerusalem Sportarenen, ja. Und es gab Juden, die das auch unterstützten. Aber der Glaube an Gott, an Yahweh, hat er mit aller Macht und Gewalt bekämpft. Und das war überhaupt das Schlimmste für einen frommen Juden. Ja, warum? Weil Gott sein Volk im Glauben rein erhalten will, zu ihm treu haben will. Und jetzt der Kampf gegen den Glauben. Man möchte vor allem Wellness, Wellness, Wellness. Sport, Sport, Sport. Das war der Götterkult. Ja, der Sport war ja damals nicht irgendwo irgendwie nur Sportsertüchtigung. Es war Kult. Olympiade war Götterkult. Und es war Religion. Übrigens, hat heute wieder viel Ähnlichkeiten, gell? Ja. Und das war Verrat Gottes. Jetzt lesen wir das auch ganz kurz. Danach sah ich. Auch hatte es 10 Hörner. Als ich die Hörner betrachtete, da wuchs zwischen ihnen ein anderes, kleineres Horn empor und vor ihm wurden 3 von den früheren Hörnern ausgerissen und an diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das anmaßend redete. Und jetzt geschieht etwas bewegend Neues. Ich sah noch immer hin, da wurden Throne aufgestellt und ein Hochbetagter nahm Platz. Sein Gewand war weiß wie Schnee, sein Haar wie reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder waren loderndes Feuer. Ein Strom von Feuer ging von ihm aus. 1000-mal Tausende dienten ihm, 10-mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht nahm Platz und vor ihm und es wurden Bücher aufgeschlagen. Ich sah noch immer hin, bis das Tier wegen der anmaßenden Worte, wie das Horn redete, getötet wurde. Sein Körper wurde dem Feuer übergeben und vernichtet. Auch den anderen Tieren wurden die Herrschaft genommen. Doch ließ man von ihnen einige am Leben. Bis zu einer bestimmten Frist. Diese großen vier Tiere an der Zahl bedeuten die vier Könige. Das Königtum aber wurde, immer noch hatte ich, das können wir gemeinsam lesen, immer noch der Hochbetagte, der dargestellt wird als weißhaariger Mann, das ist kein Opa, sondern es besagt den Ewigen, den Zeitlosen, den Herrn der Geschichte. Übrigens, in unseren Kirchen wird Gott oft als, so als weißhaariger dargestellt, nicht als Opa. Gott ist kein Opa, sondern er ist der Ewige, der Herr der Geschichte. In ihm, er hat alle Macht und alle Herrschaft. Und nun kommt der Menschensohn. Übrigens, Jesus sagt von sich eigentlich nie, dass er der Messias ist. Er lässt sich als Messias bekennen und sagt, recht hast du. Aber er sagt selber nicht, er ist der Messias. Warum? Weil auch die Zeloten sich Messiasse genannt haben. Und Jesus will mit den Zeloten nichts zu tun haben. Denn sein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern von oben. Sein Reich kommt nicht von unten, mit irdischer Macht über andere, sondern sein Reich kommt von oben. Seine Herrschaft ist anders. Und nun, Jesus nennt sich immer Menschensohn. Er nennt sich Menschensohn. Und jetzt lesen wir weiter. Ihm wurde und das ist jetzt das Zeitsame. Das Reich kommt durch Jesus. Jesus ist der König, der Könige. Seine Herrschaft soll kommen. Nach der Pause werden wir das betrachten. Diese Herrschaft Jesu ist halt eine ganz andere Herrschaft als die Herrschaft, die Reiche dieser Welt. Wie sieht die Herrschaft Jesu aus? Um was beten wir, wenn wir jetzt beten, dein Reich komm? Dieses Reich Jesu kommt nicht von unten, sondern von oben. Das ist der große Unterschied. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Es kommt von oben. Die Juden haben noch einen irdischen König erwartet. Ein König, der die Römer endlich rauswirft aus dem Land. Ja, Judas hat noch erwartet, dieser Jesus, er soll doch die Römer endlich rauswerfen, er soll Macht ergreifen und provozierte ihn durch seinen Verrat, dass Jesus endlich seine Legionen vom Himmel schickt und dann die Römer hinauswirft, so wie Gott dass die das Land in ihre Hand gegeben hat, ohne Waffengewalt. So soll jetzt Gott die Römer wieder rauswerfen. Also nur die alten Wunder sollen geschehen. Aber Jesus, anders, ganz anders. Sein Reich wird ganz anders. Die Jünger, die haben versucht, wir alle haben dran gedacht, dieses irdische Königtum. Denkt an die beiden Zebedee-Söhne, ja? Johannes und Jakobus, gell? Herr, wenn wir jetzt nach Jerusalem gehen und deine Herrschaft ergreifst, ja, dürfen wir neben dir, rechts und links, auf deinem Thron, neben deinem Thron sitzen? Ja? Die bringen jetzt schon ihr ein bisschen was ins Trockene, gell? Ja, schon ein bisschen Vorbeuger, dass sie ein bisschen von der Macht haben, die Jesus bekommt. Ach, die wissen gar nicht, auf was sie sich da einlassen, gell? dass dieses Reich von Jesus etwas ganz anderes ist. Und über dieses Reich werden wir noch reden nach der Pause. Jetzt machen wir, geht's 10 Minuten? Ja, denn der nächste Vortrag dauert nicht so lang. Da werden wir dann nur noch über das sprechen, was dieses Reich Jesu bedeutet. Gut, Dankeschön.